Hallo zusammen bei 20.4. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, zu die andere Sicht. Ja, und Steffi, du möchtest vorneweg wieder aufrufen zur Demo. Bist du da? Du bist eingefroren.
Ich bin eingefroren? Oh. Ja. genau, hallo, guten Abend zusammen. Ja, zuerst möchte ich unsere Zuschauer begrüßen,
ja, bevor ich etwas anderes mache.
Bin ich denn immer noch eingefroren oder geht's jetzt?
Bei mir ja. Ich weiß nicht, wie es draußen ist.
Na, dann hoffe ich, dass es wenigstens in einer vorteilhaften Position eingefroren ist. Das ist ja immer so geil, wenn man gerade so eine geile Mimik hat und dann einfriert. Ja. Das ist immer echt witzig.
Macht euch keine Sorgen, ihr beiden, alles in Ordnung.
Du bist wieder aufgetaucht.
Alles ist in Ordnung, meine. Sehr gut.
Wunderbar, die Regie sagt, wir sind in Ordnung. Ist gut. Ja, genau, Demoaufruf, ja. Würde ich tatsächlich gleich gerne einmal einspielen. Wir haben einen neuen Aufruf gemacht. Vorweg vielleicht nochmal so ein paar Worte. Also falls uns jemand zuschaut, der regelmäßig zur Demo geht, vielen Dank, dass ihr kommt. Das ist nicht selbstverständlich. Ich hatte heute Morgen tatsächlich, wir müssen mal kurz warten, bevor wir irgendwas machen. Ich rede einfach mal weiter. Also heute Morgen hatte ich tatsächlich noch erstmal so einen Appell aufgenommen, aber den habe ich jetzt dann doch noch nicht rausgeschickt, weil es ist tatsächlich so, dass in den letzten 1-2 Wochen gefühlt weniger Kollegen gekommen sind und ich habe mich halt gefragt, wie kann das sein? Also gerade jetzt sind wir in der heißen Phase und wir haben noch 2 Wochen, bis dieses Gesetz bzw. diese Nachweispflicht greift und da frage ich mich schon, also was kann es jetzt für Gründe geben, dass man nicht dass man nicht rausgeht, ne? Ja,
schlechtes Wetter,
bequem, weiß ich nicht.
Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass so das Corona-Thema gerade ein bisschen in den Hintergrund rückt. Ja.
Was meinst du, dass es in den Hintergrund wegen der Ukraine-Krise jetzt oder was?
Ja, und auch natürlich die Maßnahme wird ja zum Teil aufgehoben. Oder pseudomäßig aufgehoben und ja, das kann dann natürlich schon dazu führen, dass die Leute dann halt diesen Druck nicht mehr so verspüren.
Ja, aber meinst du wirklich, dass jetzt, also Ukraine-Krise okay, ne, also aber hält dich das jetzt ab deswegen, wenn du vorher überzeugt davon warst, dass diese Maßnahmen so nicht okay sind, hält dich das ab? Nein. Eigentlich nicht. Und mal ganz ehrlich, diese Lockerungen, was denn? Jetzt darf ich wieder mit Test in ein Restaurant gehen, auch wenn ich nicht geimpft bin? Ernsthaft? Das glaube ich nicht. Also das...
Ja, aber woran soll sonst die Menschen am Wetter? Hallo?
Ja?
Ja, du bist wieder eingefahren. Liegt es am Wetter oder einfach grundsätzlich, dass die Leute jetzt schon, ja... Vielleicht haben sie auch so ein Demo-Burnout mittlerweile, dass sie einfach auch schon ausgebrannt sind.
Was denn? Nach 5 oder 6 Wochen? Thorsten, wie lange machen wir das? Also ich weiß nicht. Ich glaube auch, dass so bei manchen vielleicht so ein bisschen die Luft raus ist, aber ich kann es null nachvollziehen, ehrlich nicht. Vor allen Dingen denke ich mir, wenn man jetzt halt nicht für sich einsteht, ne, also für sich und für seine Meinung einsteht, dann kann auch nicht mehr, also man kann das dann eben auch nicht von Kollegen erwarten, ne, oder von der Gesellschaft, wenn man das nicht mal schafft, für sich selber einzustehen. Also meine ganz persönliche Meinung. Naja gut, auf jeden Fall, genau, hatte ich deswegen heute Morgen erst einen Appell aufgenommen. habe mich da so ein bisschen aber ehrlich gesagt auch in Rage geredet. Deswegen habe ich den dann noch nicht rausgeschickt. Ich dachte, ich warte mal ab. Genau, es gibt jetzt da trotzdem nochmal einen neuen Aufruf. Ich muss auch nochmal sagen, also es gibt auch Kollegen, die kommen wirklich jedes Wochenende. Ne? Und da sind manche bei, die sind wirklich kurz vor der Rente. Also, ne, die sind wirklich 60 plus und die laufen jeden Samstag mit. Jeden Samstag. Mm. Da können sich manche echt eine Scheibe von abschneiden, von diesem Durchhaltevermögen.
Ja, absolut. Also, gut, ich muss gestehen, ich war jetzt die letzten 2 Wochen auch nicht beim Spaziergang. Ja. Ich habe auch nachgelassen.
Jetzt haben wir ja genau den richtigen hier.
Ja.
Müssen wir mal einen Appell an dich
machen. Ja, klar, ich muss mir an die eigene Nase fassen.
Okay, aber warum warst du nicht?
Du, waren immer irgendwelche anderen Gründe? Ich habe mach doch da diese Protest-Songs gerade im Moment und da haben wir dann haben wir einen Schlagzeuger da gehabt und da wollte ich mit dabei sein. Es war einfach, hatte einfach andere Sachen zu tun. Es hatte aber auch mit Corona zu tun, ja. Protest-Songs ist ja auch Widerstand.
Ja, ja, also das heißt, du hast schon was gemacht, du warst dann halt nicht auf der Straße, sondern hast irgendwie, ne, aber anders trotzdem. Ja, das bin ich auch völlig in Ordnung. Und man muss auch mal sagen, also gerade so die Kollegen aus dem Gesundheitswesen, ne, das muss man, vielleicht sollte man das auch nochmal betonen. In der Regel arbeiten wir alle 14 Tage und haben auch nur 2 freie Wochenenden. Und ja, von daher kann ich sogar ein Stück weit nachvollziehen, wenn man irgendwie zwischendurch eine Pause braucht. Ne? Und das ist auch völlig okay, wenn die Leute wechseln, die dann da sind. Aber ich hatte schon so in den letzten 1-2 Wochen den Eindruck, dass es generell etwas weniger wird. Aber ja, gut, manchmal gibt es Gründe, ne? Ja. Wie auch immer. Jetzt würde ich mich fragen, ob die Regie so weit ist, dass sie dieses neue Video einmal einblenden kann. Aber es sieht noch nicht so aus. Sonst machen wir es vielleicht einfach am Abspann. Ist ja auch okay. Machen wir es am Ende.
Markus, gib mal ganz kurz Info, dass wir wissen, was Sache ist. Jo. Ja, gut. Naja. Wenn nicht, machen wir es am Ende. Dann lass uns doch einfach mit dem Interview beginnen.
Genau, wir haben ja heute Markus zu Gast. Unsere regelmäßigen Zuschauer erinnern sich vielleicht, dass er vor 2 Wochen auch schon mal kommen wollte. Und ja, was dann passiert ist, kann er am besten selber erzählen.
Moin. Moin. Es ist zumindest schon mal stabiler wie vor 2 Wochen. Super.
Stabil.
Stabil, stabil. Ich bin bei euch. Hallo Zuschauer, hallo Menschheitsfamilie.
Super. Ja, Markus, was war da los vor 2 Wochen?
Ja, was war da los? War halt schon irgendwie spannend. Ne? Also ich habe auf dem Monitor noch das 3-2-1 Go gesehen so, und dann war es einfach alles dunkel. Dann haben wir hier einen kompletten Stromausfall auf der Straße gehabt irgendwie. Und ja, da ging halt dann erstmal nichts mehr, leider.
Ja. Okay, ja, und dann waren Thorsten und ich halt gezwungen. Ich meine, wir haben die Sendung rumbekommen. Es war sehr schade, dass es nicht funktioniert hat. Wir haben vor allen Dingen, glaube ich, ziemlich viel dummes Zeug gequatscht.
Ja, mal. Ach, das kriegen wir heute auch hin.
Sehr gut.
Da mach ich mir keine Sorgen.
Sehr gut. Markus, du bist Rettungssanitäter.
Genau.
Erzähl doch mal, wie ist es dazu gekommen, dass du ausgerechnet Rettungssanitäter geworden bist?
Oh, ja. Also letzten Endes bin ich eigentlich damit aufgewachsen tatsächlich, weil meine ganze Familie irgendwie letzten Endes irgendwo im Rettungsdienst, in der Arztpraxis, im Krankenhaus oder bei der Berufsfeuerwehr gearbeitet hat. Und dann wächst man letzten Endes halt einfach auch irgendwie mit da rein. Ne? Ich habe nur mal ein Handwerk gelernt irgendwie vorher. Ich bin gelernter Dachdecker und bin jetzt seit 6 Jahren hauptberuflich im Rettungsdienst und habe das aber 24 Jahre ehrenamtlich gemacht. Und ja, nennen wir es einfach, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht tatsächlich.
Okay, und wie war die Arbeit so? Ich weiß nicht, Steffi ist immer eingefroren. Ich weiß nicht, ob sie noch da ist. Noch da?
Ja.
Okay. Ja. Und wie war so die Arbeit vor Corona?
Ja, das kommt halt ganz drauf an, wo man halt fährt. Ne? Also so ich sehe das so, der Rettungsdienst ist halt in 3 Bereiche gesplittet. Also es gibt 3 Formen von Rettungsdienstlern. Ne? Also es gibt den Großstadtretter, den Stadtretter und den Landretter. Mhm. Ich habe mir alle 3 Bereiche angeguckt und ich bin tatsächlich dann mehr zur Landrettung tendiert. Weil erstmal machst du einsatzzahlentechnisch halt einfach viel weniger. Aber du musst dich halt einfach auch fit halten, weil du hast halt, in der Landrettung hast du das halt nicht so wie in einer Großstadt oder überhaupt in der Stadt, dass hinter jeder Ecke ein Notarzt lauert irgendwie. Sondern auf dem Land fährst du dann vielleicht nochmal schwerere Sachen, hast dann nicht direkt einen Notarzt zur Verfügung. Man muss dann dementsprechend selber fit bleiben tatsächlich, damit du dann auch, was weiß ich, mal eine halbe, dreiviertel Stunde den Patienten selber bespielen kannst irgendwie, bis dann ein Doktor vor Ort ist. Und und die Einsatzzahlen halt. Ne? Also am Anfang ist das ganz spannend irgendwie, dass man auch mal in der Großstadt fährt. Ich bin in Köln Rettung gefahren ein Jahr. Ich bin in Solingen Rettung gefahren. eine etwas kleinere Stadt. Ich bin allerdings noch in Kassel auf der Landrettung gewesen und bin in Bochum gefahren und in Dortmund gefahren und genau.
Okay.
Ich bin Landretter. Ich mag das, zur Arbeit zu gehen und ja, man kann das Kind beim Namen nennen. Ich gehe zur Arbeit und dann, wenn es dann ruhig ist, dann bin ich glücklich. Ne? Also ich brauche das nicht mehr, diese vielen Zahlen. Auch Blaulicht fahren, dass man da Spaß dran hat, das hört halt irgendwann auf, tatsächlich. Mhm. Und von mir aus kann das Auto den ganzen Tag im Stall stehen und ich sitze auf der Wache und, keine Ahnung, guck Fernsehen oder wie auch immer und mache meine Tagesaufgaben. Ist nicht so, dass wir dann da nur rumhängen, sondern wir haben dann auch Tagesaufgaben zu erledigen, tatsächlich. Und
Erzähl doch mal, was wäre das denn so? Also ich habe gar keine Ahnung so vom Rettungswesen. Und das heißt also, wenn ihr jetzt quasi nicht rausfahren müsst, dann seid ihr auf der Wache. Und was machst du dann da? Also neben Fernseh gucken. Was sind deine Tagesaufgaben?
Also eine Tagesaufgabe, das nennen wir tatsächlich ganz liebevoll dienstlich angeordneter Mittagsschlaf. Nein, also die Tagesaufgaben sind dann, was weiß ich, das Lager überprüfen, die Verfallsmaterialien tonusmäßig den RTW durch die Volldesinfektion nehmen, Verbrauchsmaterial auf dem RTW auf Verfall kontrollieren. Dann gibt es eine Tagesaufgabe, die nennt sich Wache und Wachraum. Da guckst du nach im Kühlschrank, wie sieht das mit den Lebensmitteln aus, die Kollegen und man selber da so einlagert. Was kurz vorm Verfall ist, wird separat irgendwo in ein Fach gelegt und wird dann nachher entsorgt oder wie auch immer. Da muss ja zwischendurch auch mal ein bisschen aufgeräumt werden auf so einer Dienststelle. Gut, meistens macht das eine Putzfrau. Also so die grundlegenden Sachen, so wie im Bodenwischen oder sowas halt. Ja, und du hast halt trotzdem auch noch ganz viel Papierkram zu erledigen tatsächlich. Ne? Das ist ja, also es kommt drauf an, wo man fährt. Es gibt Bereiche, so wie Bochum zum Beispiel, das ist sehr, sehr schön. Da arbeitet man mit iPads. Da schreibt man die Einsatzberichte auf dem iPad und schickt die direkt zur Feuerwehr. Es gibt aber auch Städte, so wie Dortmund zum Beispiel, da schreibt man noch Protokolle mit der Hand und die müssen dann noch separat im Rechner eingetippt werden und müssen dann abgeheftet werden und alles. Ah, das ist so viel Arbeit. Okay. Aber dann sitzen wir auf der Wache und dann sind wir halt als Kollegium dann da tatsächlich. Dann, wenn ruhig ist, dann spielen wir mal ein bisschen oder so. Oder jemand bringt mal eine Playsy mit und dann wird ein bisschen gezockt. Oder ich habe meine Gitarre oft mitgenommen, habe ein bisschen Gitarre gespielt dann auf der Wache irgendwie. Also was man so Gitarre spielen nennen kann irgendwie. Mhm. Aber
Aber immer in Bereitschaft natürlich, ne? Weil es kann jederzeit theoretisch... Kann es losgehen.
Absolut, deswegen dürfen wir auch nicht mit Kohle auf der Wache grillen. Deswegen dürfen wir nur mit einem Gasgrill grillen, weil wir müssen sowohl Tag und Nacht, wenn der Melder geht, hat das Auto innerhalb von einer Minute auf der Straße zu sein, damit wir die Hilfsfrist einhalten können. Genau.
Ihr redet dann sicher auch über Corona, ne? Auf Wache und ihr bist du der einzige Corona-kritische Rettungssani bei euch?
Das ist halt wirklich, das ist halt tatsächlich echt ein schwieriges Thema. Ne? Also ich glaube, da sind ein paar Kollegen, die schneiden das halt schon mit. Auch vor allen Dingen, was die letzte Zeit so passiert, schneiden die schon mit. Mhm. Aber die arbeiten einfach ganz stumpf ihre Dienstanweisungen ab.
Mhm. Aber du bist schon kritisch deine Maßnahme gegenüber. Ja, ne? So, wie kam es denn so dazu, dass so Kritik an dem, was passiert?
Ich habe einfach das gesehen, was die Medien erzählen und habe das erlebt, was ich auf dem Rettungswagen erlebt habe. Mhm. Ne? Also das ist einfach so konträr gewesen. Irgendwie. Das hat einfach gar nicht zusammengepasst. Und dann habe ich angefangen, mich dann mal ein bisschen in die Materie reinzulesen und mal ein bisschen mich zu erkundigen und mal gucken irgendwie, was ist das, wo kommt das her? Ich meine, davon mal abgesehen, dass ich dazu, weil ich ja eine lebensrettende und lebenserhaltende Maßnahme bin ich dazu verpflichtet, mich bei solchen pandemischen Lagen zum Beispiel irgendwie auch in die Materie reinzulesen. So, mit was habe ich das zu tun? Mhm. Alles drum und dann. Klar, es gibt immer ganz tolle Dienstanweisungen, die sind auch gut geschrieben, die sind ja für uns zum Schutz als Personal. Aber das heißt ja nicht, dass ich hier den Schalter umlege irgendwie und dann wart das. Ne? Dann ich darf ja trotzdem noch selber denken und bin als selber auch in der Verantwortung. Oder jeder Kollege und Kollegin sollte in der Verantwortung tatsächlich sein, dass er sich dann da auch nicht nur in eine Richtung informiert, sondern ich glaube, wenn man einen gesunden Mittelweg für sich entwickelt hat, irgendwie, dann fährt man da ganz gut mit tatsächlich, ja.
Hm. Und wo lag da die Diskrepanz, gerade kurz, also was hat nicht zusammengepasst so für dich?
Die Leichenberge zum Beispiel. Die Leichenberge zum Beispiel. Also ich meine, wenn das so ist, um Gottes Willen, dann müssen wir den Stadtreinigern echt einen super Job, einen super Lob aussprechen. Ne? Also das ist, wenn die da, ich meine, es hat mich gewundert 2020, dass im Sommer Streuer-LKWs mit Räumschild vorne rumfahren. Vielleicht haben die nachts die Berge zusammengeschoben. Ich weiß es nicht, ich habe davon nichts mitgekriegt. Aber wenn das so ist, dann muss man den Jungs einfach auch ein Lob aussprechen, dass sie das am nächsten Morgen immer alles schön weggeräumt haben. Aber so viele Leute können ja gar nicht nachziehen irgendwie letzten Endes, dass es dann einfach nicht auffallen würde. Nee, das ist ja auch was das Thema, das Thema, also den Erreger SARS-CoV-2 zum Beispiel oder die Lungenerkrankung Covid-19 angeht. Du kannst es auf dem Rettungswagen halt einfach auch schlecht unterscheiden, ob das jetzt ein Covid-Patient ist, ob das jetzt ein Grippe-Patient ist, wie auch immer. Wir kriegen die Mitteilung, Patient vermeintlich infektiös. Und dann haben wir ein Buch im Auto liegen, wo dann drinne steht, der Anfangsverdacht drinne steht, was der für eine Infektion haben könnte. Und da stehen dann die Schutzstufen eingetragen, welche Schutzstufe wir anziehen. Ob wir nur einen Kittel anziehen, ob wir in den Vollschutz gehen oder ob wir dann halt einfach auch einen Komplettanzug und mit abkleben an den Armen und so richtig spektakulär. Mhm. Ne? Und danach arbeiten wir dann halt. Wenn der Patient...
Hattet ihr am Anfang genug Schutzmaterial? Weil das war ja zum Beispiel in ganz vielen Kliniken und auch Altenheimen und Pflegedienst, also egal wo, war das ja ein Problem, dass wir gar kein Schutzmaterial hatten. Wie war das?
Nein, auch nicht. Das wurde immer weniger und irgendwann hat man dann angefangen, die ganz normalen Klasse 1 Kittel dann abzuschaffen und dann ganz normale Stoffkittel wieder zu nehmen, die dann nach dem Einsatz quasi in Infektionssack gepackt wurden und dann im Waschraum auf der Feuerwache dann letzten Endes gewaschen und desinfiziert wurden und dann wieder eingesetzt wurden. Maskentechnisch, ja, da waren auch mal, am Anfang war da so ein bisschen Knappheit tatsächlich. Also ich meine, die Dinger sind einfach mal ein Einmalprodukt irgendwie so. Und nur weil Knappheit ist und ein Gesundheitsamt meint irgendwie so, ja, jetzt kannst du damit den ganzen Tag rumrennen. Das sehe ich immer noch sehr, sehr kritisch. Aber was willst du machen? War halt so. Hm. Ja, und das wurde ja dann von Dienstern, es kam ja jeden Tag eine neue Dienstanweisung letzten Endes. Und die wurden dann halt irgendwie auch immer straffer. Ne, also erst hieß es Maske nur am symptomatischen Patienten, dann hieß es Maske bei jedem Patienten, dann hieß es Maske, sobald man aufs Fahrzeug steigt, also mit Patient oder ohne Patient, sobald man auf der Karre ist, hat man eine Maske zu tragen. Dann kam die nächste Dienstanweisung, ab sofort ist Maskenpflicht in der Fahrzeughalle auch zusätzlich. Und dann kam halt, ja, Maskenpflicht doch komplett im Dienstbetrieb auf der Dienststelle. Die Arbeitsschutzrichtlinien wurden da auch komplett ausgehebelt, habe ich so das Gefühl. Es gab ja mal sowas wie eine Tragedauer.
Das wollte ich nämlich gerade fragen, wie das bei euch war, weil genau, eigentlich normalerweise 90 Minuten und dann Pause, ne? Aber habt ihr auch nicht machen können, ne? Nein. War doch keinen mehr interessiert, oder?
Nein, das interessiert ja bis heute keinen, das ist ja Quatsch.
Ja, aber hör mal, hat sich die Frequenz dann nicht verändert an Einsätzen durch Corona?
Doch, es ist weniger geworden.
Weniger geworden, ja.
Das ist massiv, die Einsätze sind massiv abgebrochen. Also wenn ich mal ein kleines Beispiel nehme, in Bochum im 12-Stunden-Dienst fährst du so deine 6 bis 8 Einsätze in einer 12-Stunden-Schicht.
Ja.
So, und da gab es dann halt tatsächlich auch Tage dabei, irgendwie, da hast du mal eine Null gemacht, ne? Also da bist du gar nicht rausgefahren. Weil die Leute halt einfach massivste Panik hatten irgendwie, dass wir da angeflogen kommen und dann vermeintlich noch sagen, so ja, wir nehmen sie mit ins Krankenhaus. Die haben einfach panische Angst gehabt, ins Krankenhaus zu kommen. Ja. Und das finde ich einfach bis zum heutigen Tag tatsächlich noch, das geht überhaupt nicht, die Bevölkerung so in Angst zu versetzen. Ich meine, wenn man sich das mal weiterspielt, so bei uns Erwachsenen ist das ein Ding. Ja, aber wenn ich dann mitkriege, was bei meiner Tochter in der Schule zum Beispiel gewesen ist, die lebt in Kassel, dass da Lehrer erzählen, irgendwie, ihr habt so kleine Krabbeltierchen auf der Hand und ihr bringt damit Opa und Oma um. Also jetzt mal ernsthaft. Also wenn man von der Materie keine Ahnung hat, dann sollte man vielleicht einfach den Mund halten und vor allen Dingen Kindern nicht verängstigen. So. Also ich kenne keinen Virus, der eine eigene Verstoffwechselung hat oder geschweige denn irgendwo rumkrabbelt. Ne? Also das ist, so an Absurdum überhaupt gar nicht zu übertreffen tatsächlich. Mhm.
Aber gab es auch nicht mehr irgendwie Menschen, die dann schwer, also keine Luft bekamen, eine Lungenentzündung hatte und dann da ins Krankenhaus musste. Also da hast du auch keine höhere Frequenz gehabt durch.
Nein. Man merkt das halt auch, wenn die saisonale Grippe kommt, dann fährt man halt auch mehr vermeintliche Influenza-Patienten. Ne?
Ja.
Je nachdem, das haben wir ja im Sommer auch, wenn die Sommergrippe da ist zum Beispiel, ja, da fahren wir auch vermeintlich mehr infektiöse Patienten. Aber dass da jetzt ein massiver Anstieg gewesen ist, dass wir jetzt, gut, es gibt ein Abfragesystem in der Leitstelle, ne? Es ist, was weiß ich, kommst du aus dem Krisengebiet, hast du Kontakt zu einem positiv Getesteten gehabt oder hast du Symptome, ne? Wenn da ein Teil von positiv war, haben wir halt eine Infektionsfahrt geschickt gekriegt, halber einfach, um uns zu schützen, damit das Personal geschützt ist, damit wir nicht einfach irgendwo reinrennen und dann, was weiß ich, was mit nach Hause schleppen würden. Ne? Aber das passiert nicht nur da, sondern das passiert bei jeglichen Infektionskrankheiten. Ne? Also auch bei unseren ganzen Multiresistenzen, MRSA und was weiß ich nicht alles und 3-MRGN, 4-MRGN, die ganzen Geschichten. Das kriegen wir dann auch mitgeschickt, wenn es bekannt ist. Damit wir uns halt einfach auch echt schützen können vor irgendeinem Rotz, damit wir uns nichts fangen. Ne?
Wie war denn das, Markus, so, also zwei Fragen habe ich. Die eine wäre, wie war das, weil du hast es angesprochen, auch schon vor Corona gab es Infektionskrankheiten, man kann es kaum glauben, aber die gab es. Wie war das so bei dir und in deinem Kollegenkreis? Also habt ihr auf einmal, oder hattest du den Eindruck, dass die Kollegen vergessen haben, was sie gelernt haben? Weil, ne, du hast diese Angst- und Panikmache angesprochen. Hattest du den Eindruck, dass die Kollegen das einfach alles vergessen haben, wie wir uns vorher geschützt haben bei Infektionen? Oder was war da los aus deiner Sicht?
Also ich muss dazu sagen, ich habe überwiegend eigentlich mit sehr, sehr fachlich kompetenten Kollegen gearbeitet. Das muss ich definitiv sagen. Also ich habe teilweise mit Rettungsassistenten und mit Notfallsanitätern gearbeitet. Also die wissen schon, was die tun. Die sind rettungsdienstlich, sind die, aber das sind Monster. Ohne Witz, das sind wirklich Monster. Das ist so geil, mit denen zu arbeiten. Das macht so Spaß, da von mir aus auch schwerstverletzte Patienten zu versorgen, alles drum. Du fährst ja alles von A bis Z. Was uns nachher irgendwie allen tierisch auf die Eier gegangen ist, sind die Krankenhäuser tatsächlich. Ja, weil es ist alles nur noch Corona gewesen. Komplett. Es ist alles nur noch, egal, es ist letzten Endes. Und wenn der Patient... Man wusste, der Patient hat eine Blasenentzündung durch einen Katheter oder einen Harnwegsinfekt durch den Katheter, was einfach super oft passiert. Ja, dann hat der Patient Fieber entwickelt. Okay, Fieber ist ein Symptom, Covid, alles drum und dran, direkt, zack, isoliert. Und damit sind diese Patienten dann halt, die vermeintlich gar kein Covid hatten oder keine Corona-Infektion hatten, sind allein durch ihre, Entzündung, die sie hatten, sind sie einfach schon mal primär auf die ISO-Station gekommen. Und damit natürlich auch in die Covid-Zahlen eingeflossen, weil wenn ein Patient aufgenommen wird als vermeintlich Covid-infektiös, ist der so lange infektiös, bis das Gegenteil bewiesen ist. Ne? Mhm. Und das ist ja letzten Endes, irgendwann wurde es halt wirklich spannend und wir haben irgendwann dann auch in den Krankenhäusern gesagt, so, habt ihr eine Macke oder was denn hier los? Also, das ist so, bald komme ich hier mit einem Verkehrsunfall, eingeklemmt unterm LKW, alles drum und dran, den bringe ich hier als Schockraum hin und wie auch immer. So, ja, der hat den LKW-Unfall gehabt wegen Corona, der geht jetzt sofort auf Isolationsstation. Das geht ja auch nicht anders. So, weißt du, man übertreibt dann letzten Endes im Kollegium dann auch, man spinnt diesen Film halt auch gerne, dann bis ins Unendliche kannst du das ja rausbasteln. Ne? Das ist ja, da kommen ja die absurdesten Ideen, aber...
Aber ich höre dann jetzt raus, also quasi diese Angst war da gar nicht so vertreten bei dir im Kollegenkreis.
Steffi, was soll ich dir sagen? Ich probiere seit 2 Jahren, mich anzustecken irgendwie. Ne? Also ich meine, ich glaube, die nächste Steigerungsstufe wäre gewesen, ich hätte über Patienten drüber lecken müssen.
Pfui.
Ob man das jetzt machen will oder nicht, lasse ich mal dahingestellt. Ist halt nicht so meins tatsächlich irgendwie. Aber ja, es gibt auch Kollegen, die sich angesteckt haben, ganz klar. Das war eigentlich alles sehr, sehr, sehr entspannt. Also wenn ich da jetzt den Vergleich ziehe zu mittlerweile, nachdem wir dann dementsprechend, ich weiß tatsächlich nicht, ob ich es Impfkampagne nennen möchte. Ich tue mich da tatsächlich sehr, sehr schwer bei, das Impfkampagne oder Impfung zu nennen. Aber man erlebt momentan halt einfach, ja, sorry, was soll ich sagen? Ich fahre zu 80-90% nur noch Impfnebenwirkung. Mhm. Und schwerste Defizite tatsächlich. Da möchte ich gar nicht so tief ins Detail reingehen irgendwie, weil ich probiere tatsächlich irgendwie nicht diesen Angstapparat, den verschiedene Herrschaften und Qualitätsmedien da so von morgens bis abends auf die Bevölkerung runterspulen, mich da anzuschließen. Und wenn ich da jetzt irgendwelche Gruselgeschichten erzähle von jemandem, der einfach überhaupt gar nicht aus dem Metier ist, ja, der gar nicht aus dem Fachbereich ist und sich da überhaupt gar nichts drunter vorstellen kann, damit schüre ich dann wieder Angst und das möchte ich halt einfach echt gerne vermeiden.
Ja, Angst schüren ist natürlich schlecht, weißt du, aber klar, wenn du sagst, dass du so viele Impfnebenwirkungen dann auffährst, das ist ja schon irgendwie schräg, ja, also und das ist ja, also da haut es einem ja im Grunde die Kinnlade runter, wenn du das sagst, ja, also vorher hast du im Grunde keinen Unterschied gemerkt, im Gegenteil, es war weniger los als zuvor und jetzt auf einmal ist halt gerade andersrum, also das ist ja schon irgendwie verrückt, ne.
Ja, aber Thorsten, das sehen wir ja. Also es ist ja auch, ne, also es sagt ja jeder von uns, der noch irgendwie Augen im Kopf hat oder der halt nicht so völlig in diesem Angstporno gefangen ist, also in diesem Angstporno vor Corona, das sieht ja doch eigentlich jeder. Jeder kennt ja mittlerweile auch irgendjemanden, der irgendwelche Schädigungen hat durch diese Impfung. Ne? Also auch wenn du sie nicht so nennen willst, Markus, aber ne, zumindest kennt da jeder jemanden und niemand sieht das. Also die Zusammenhänge werden einfach komplett ignoriert. Ich meine, es hat was mit kognitiver Dissonanz zu tun. Ne?
Also ich kann gerne ein Beispiel, kann ich gerne nennen. Da gehe ich auch nicht so richtig ins Detail tatsächlich mit, aber so ein bisschen was. Also was ich sagen kann, definitiv, die Krankenhäuser sind voll. Die Krankenhäuser sind brechend voll. Das ist unfassbar, wie voll die Krankenhäuser sind. Aber es liegt halt einfach mal nicht an Corona, sondern es liegt halt einfach an der Personalsituation und es liegt halt einfach auch mal daran, dass wir in 2 Jahren Pandemie 48 Häuser geschlossen haben und 12.000 Intensivbetten abgebaut haben. Das spielt da halt einfach mit rein und das kann man halt einfach auch nicht mehr schönreden. Ne? Ein Beispiel, ich habe eine 23-jährige Polizeibeamtin gefahren, da muss ich von ausgehen. Ich meine, das machen unsere Notärzte ja mittlerweile. Teilweise machen sie es auch, dass sie reinschreiben in den Bericht Verdacht auf Impfnebenwirkung oder Verdacht auf Impfschädigung sogar. Und diese Polizeibeamtin hat 3 Tage vorher ihre Boosterimpfung gekriegt und hat dann einen Sehverlust und Seitenlähmung entwickelt, also eine Hemiparese entwickelt. Und mit dieser Patientin stehst du einfach mal 2 Stunden in der Notaufnahme, bis der Neurologe drauf gucken kann, weil die Kapazitäten halt einfach ja
nicht gegeben
sind oder halt einfach unfassbar viel zu tun ist. Aber auf allen Bereichen unfassbar viel zu tun ist, sei es jetzt chirurgisch, sei es internistisch, sei es neurologisch, kardiologisch etc. Urologisch, sämtliche Fachrichtungen, das ist einfach bombenvoll momentan. Aber das liegt halt einfach echt daran, weil wir halt einfach, und das hatten wir vor Corona schon, dass wir massivste Probleme in der Personalpolitik hatten. Ja, da sehe ich halt einfach echt das Versagen unserer Regierung. Da hätte man jetzt 2 Jahre Zeit gehabt, irgendwie da auch mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und da rein zu investieren. Anstatt jetzt irgendwie 100 Millionen oder wie auch immer zu nehmen in die Rüstungs-
100 Milliarden.
Oder 100 Milliarden sogar, wisst ihr?
Aber zur Stärkung des Gesundheitssystems kommt ja jetzt die einrichtungsbezogene Impfpflicht genau zum richtigen Zeitpunkt. Ne?
Die macht es bestimmt besser.
Ja.
Also ich finde es ja super. Also ich gehe ja seit 2 Jahren mittlerweile auf die Straße. Ich habe das ja Anfang 2020 sehr, sehr schnell geblickt tatsächlich. Hab dann auch relativ schnell sehr, sehr, sehr coole Menschen kennengelernt aus Düsseldorf. Das schicke ich auch mal Grüße raus an meine Rebellen aus Düsseldorf. Tatsächlich, ich habe aus Dortmund hyper coole Menschen kennengelernt. Mit denen mache ich Musik zusammen. habe dann da auch relativ schnell Anschluss gefunden, war dann da auch mit drinne tatsächlich. Und ich habe ewig lange darauf gewartet, dass endlich Kollegium mit aufsteht und auf die Straße geht. Und was ich die letzten Wochen und Monate tatsächlich erlebe, das ist so geil, das gibt mir so ein gutes Gefühl tatsächlich auch, weil ich sehe die Kollegen aus der Pflege, aus sämtlichen Bereichen, ja, sei es jetzt Ergotherapie, Psychologie, wie auch immer, die Kollegen sind endlich da und die Kollegen von der Feuerwehr sind endlich da. Mhm. Und auch die werden immer mehr. Ich weiß gar nicht, letzte Woche Samstag war ich nicht in Düsseldorf, weil ich da im Hochwassergebiet im Ahrtal und Kreis Euskirchen unterwegs war, um da Brennholz hinzufahren. Aber die Woche davor, weiß ich gar nicht, ich glaube, wir waren 40 Feuerwehrleute waren mit dabei.
Ich glaube auch, ja. Die kommen, genau, da sind ja tatsächlich auch, also du bist ja noch enger dran als ich, aber die waren ja vorher auch nicht auf der Straße, aber die kommen jetzt alle, ja.
Sind das jetzt auch, sind das jetzt bei euch auch Geimpfte, die dann mitlaufen?
Ja. Das weiß ich nicht, das kann sein. Ich differenziere Menschen nicht anhand seines Impfstatus tatsächlich. Nee. Das ist, ich frage das gar nicht, weißt du, guck mal, ja. Auch wenn ich jemanden kennenlerne irgendwie, die erste Frage so, und, geimpft?
Hat man ja auch grundsätzlich normalerweise, vor Corona hat man es nie gemacht, und ne, aber es ist trotzdem interessant zu wissen, weißt du, Markus, ob jetzt auch so langsam auch diejenigen, die vorher unkritisch dem gegenüberstand, jetzt auch immer kritischer werden, weißt du.
Aber ich kann die Frage beantworten, weil ja, da sind auch Geimpfte, die mit uns laufen, auch geboosterte Kollegen. Also tatsächlich, ich frage das auch nicht, nicht, dass das jemand falsch versteht. Aber schon mal erzählt es der eine oder andere, und wir haben ja zum vorne halt auch immer ein Mikrofon dabei, Markus weiß das. Und da geht der eine oder andere Kollege schon mal ins Mikrofon, und da sind dann durchaus auch Kollegen, die sagen, ich bin geimpft und ich bin trotzdem hier. Also nicht nur einer, manchmal zwei oder drei. Ich meine, sie sind in der Unterzahl, ne? Oder vielleicht erzählen das die anderen auch nicht. Genau, aber ja, sie kommen auch. Aber zurück zu Markus. Du, ich habe noch eine ganz kurze Frage, nochmal eben oder zusammenfassend. Könnte man also sagen, vor Corona war ultra viel los im Rettungsdienst, dann kam Corona, dann kam diese Panikmache, und dann war einfach erstmal quasi tote Hose. Teilweise hatte
absolut
nichts zu tun. Und als seitdem die Impfungen losgegangen sind, sind die Einsatzzahlen wieder deutlich erhöht.
Ja, jein. Ja, würde ich ein bisschen anders sagen tatsächlich. Also du hast im Rettungsdienst immer eigentlich einen Arsch voll zu tun, wenn du in der Stadt fährst. So, ja, dann kam Corona, dann sind die Einsatzzahlen massiv eingebrochen. Du bist trotzdem noch Einsätze gefahren. Das ist ja nicht so, als wenn keiner mehr angerufen hätte. Und dann, nachdem die Leute dann wahrscheinlich irgendwann unterbewusst gemerkt haben, so, hey, das ist ja alles gar nicht so schlimm. Ich meine, geh mal durch eine Stadt, geh mal durch eine Großstadt, lauf mal durch Düsseldorf an einem Wochenende irgendwie, wenn du jetzt nicht spazieren gehst, da kannst du mir nicht erzählen, da hätte irgendwer irgendwie im Ansatz auch nur Angst vor irgendeiner Viruserkrankung. Ja. Aber man sieht, also da sind die Zahlen wieder hochgegangen, aber man sieht jetzt halt einfach auch tatsächlich irgendwie, vor allen Dingen so das letzte halbe Jahr tatsächlich, sieht man halt einfach auch, wie das massiv nach oben schießt mit dem Impfkram. Ne? Das ist der Wahnsinn. Also man muss das darauf zurückführen, in meinen Augen letzten Endes, weil die Patienten, die ich halt fahre, oder die Kollegen, die Patienten halt fahren, ich meine, man kriegt es ja am Funk mit, ne? Also ich habe in den ganzen Dienstjahren, die ich habe, habe ich nicht dreimal am Tag irgendwie entweder von einem anderen Auto, wenn ich nicht selber hingefahren bin, irgendwie von einem anderen Auto am Funk gehört, ja, Patient Exitus ohne Reanimation, dass du irgendwo einen Toten gefunden hast. Das passiert mittlerweile mindestens dreimal am Tag in einem 12-Stunden-Dienst.
Ach was. Ne?
Und
dreimal am Tag, sagst du, in einem 12-Stunden-Dienst?
Oder ja, hast du also
versprochen?
Nee.
Und vorher? Also
man hört das, da hast du das vielleicht, keine Ahnung, zwei, dreimal die Woche gehört. Ja. Also wir arbeiten halt viel mit dem Tod, das ist klar. Wir finden auch immer wieder was Totes, und wir finden auch immer wieder mal was Totes, was da vielleicht noch mal ein bisschen länger liegt und nicht mehr so schicki aussieht oder riecht. Das gehört halt einfach mal dazu. Aber das sind tatsächlich Dinge, die häufen sich tatsächlich doch schon, muss ich sagen. Ja. Also es fällt einem auf, und auch die Patienten, die man fährt mittlerweile sehr, sehr, sehr viele neurologische Erkrankungen, sei es jetzt Blutungen im Kopf, Thrombosen oder wie auch immer, irgendwelche neurologischen Defizite, was weiß ich, selbst Sehverluste, Halbseitenlähmung etc. oder man fährt einfach massivst viel kardiale Sachen. Ne? Also wirklich EKG-Veränderungen, Myokarditis, Perikarditis, also die Herzmuskelentzündung und solche Geschichten. Ne? Und das sind komischerweise, ob es jetzt mit der Impfung zusammenhängt oder mit den Boostern zusammenhängt oder nicht. Okay, ich bin kein Wissenschaftler, ich bin nur Rettungsdienstler. Aber es fällt halt irgendwo auf, dass diese Patienten alle innerhalb von 2, maximal 3 Wochen ihren Booster gekriegt haben. Mhm. Und wenn Notärzte jetzt sogar mittlerweile schon anfangen, in die Protokolle zu schreiben, Verdacht auf Impftod, Verdacht auf Impfnebenwirkungen, Verdacht auf Impfschaden oder wie auch immer, dann glaube ich, bewegen wir uns da eigentlich schon in eine sehr, sehr gruselige Richtung tatsächlich. Aber auch das muss weggearbeitet werden, soll ich dir sagen.
Ja, ich bin tatsächlich erleichtert, dass Sie das überhaupt aufschreiben, weil monatelang haben Sie gar nichts in diese Richtung zugelassen. Also nur allein der Gedanke, das könnte damit zu tun haben, der war ja schon tabu. Von daher, wenn Sie es jetzt aufschreiben, bin ich Ihnen dankbar.
Ja.
Haben Sie es vorher nicht so aufgeschrieben oder beziehungsweise haben Sie das dann abgetan?
Nein.
Ja, erstmal.
Da ist im Protokoll überhaupt gar keine, im Ansatz nichts geschrieben worden von wegen Verdacht auf Impfung. Nee, absolut nicht. In keinster Weise.
Okay. Noch eine Frage zu Corona, weil wir haben vor 2 Wochen oder 3 Wochen mit der Anja und mit dem Klaus gesprochen und da habe ich den Klaus gefragt, was denn so, weil man es in den Zahlen nicht sieht, ja, was denn so der für ihn der Unterschied ist zwischen Corona und anderen respiratorischen Erkrankungen. Und dann hat er gemeint, die Qualität, ne? Also dass halt schnell so die Sauerstoffsättigung abschmiert und dann die Leute halt auch sehr leiden unter der Erkrankung. Hast du das auch so wahrgenommen oder war da für dich wirklich null Unterschied?
Ja, doch schon, aber das hast du bei anderen Erkrankungen, wie bei der COPD zum Beispiel auch. Ne? Da ist ein Patient auch mit der Sättigung echt schlecht. Ja. So, und wenn wir uns, also viele sagen ja immer Sauerstoffsättigung. Ja, genau, das ist ja, wenn man sich das mal genau anguckt, was das ja eigentlich ist, es wird ja nicht der Sauerstoffgehalt im Blut gemessen, sondern es wird ja nur das vorbeiströmende Hämoglobinteilchen, was halt mit Gas angereichert ist, das wird gemessen. Ja, das kannst du als schöner Vergleich. Du kannst mit einem Patienten mit einer Kohlenmonoxidvergiftung zum Beispiel, ja, der hat eine 100er Sättigung, aber der Patient erstickt dir, weil Kohlenmonoxid hat einfach eine höhere Anbindefähigkeit als Hämoglobin hat wie das Sauerstoffmolekül. Ja? Natürlich ist das für uns ein Anhaltspunkt, aber wir machen ja keine Gerätemedizin, sondern wir gucken uns den Patienten ja an. Ne? Das ist so. Ja. Und ich sag mal, ein Raucher oder ein COPDler, der eine 90er Sättigung hat, ja, vollkommen in Ordnung, so. Ab unter 90, wird's dann, also 93, ist eine gute Sättigung tatsächlich für einen COPD-Patienten. Kann ich absolut mitleben, kann er dann auch absolut irgendwie mitleben. Aber alles, was dann unter 90 dann runterrutscht, wie auch immer, da muss dann halt einfach auch echt dann Full-Flow-Sauerstoff drauf, ne?
Ich finde, du hast gerade einen sehr schönen Satz gesagt, den würde ich gerne nochmal wiederholen. Du hast gesagt, wir machen ja keine Gerätemedizin.
Ja.
Ja, hör mal, ich finde super, weil das sagt sehr viel aus. Weil letztendlich ist das, was wir in den letzten 2 Jahren aber ja sehen, das, was die Ärzte machen und auch in den Kliniken und viele Kollegen auch, egal ob aus Pflege oder Rettung oder sonst woher, sie schauen nur noch wie gebannt auf einen Test und auf ein Symptom oder 2, 3 Symptome und diesen Test. Und der Mensch wird gar nicht gesehen, also gar nicht. Und das hat ja unter anderem auch dazu geführt, dass Patienten nicht mehr in die Hausarztpraxen durften, weil die Ärzte so eine Angst hatten davor, sich mit Corona anzustecken, dass sie bei einem positiven Test Patienten nicht mehr reingelassen haben. Und die Leute dann zu Hause waren, mitunter tagelang alleine isoliert und irgendwann sind die so schlecht geworden, weil sich ja auch natürlich niemand um sie gekümmert hat. Und dann sind die so schlecht geworden, dass wirklich nur noch Krankenhaus und Intensivstation geblieben ist. Das würde mich interessieren. Hast du solche Fälle oder hast du davon gehört oder selber erlebt oder vielleicht auch von Kollegen irgendwie? Habt ihr sowas auch gehabt?
Ja, fährst du viel? Also in Altenheim ist das tatsächlich viel, aber das war vorher auch schon so, ne? Also das ist, da wird auch sehr, sehr, sehr spät angerufen und manchmal kannst du im Altenheim eigentlich auch schon reingehen und einen Handfeger und ein Kehrblech mitnehmen, weil der Patient so trocken ist, weil er halt einfach viel zu wenig Flüssigkeit hat, ne? So, das ist zum, also als Beispiel. Und wenn du dann so einen richtig exsykotischen Patienten da liegen hast, der dann, was weiß ich, die letzte Woche irgendwie in dieser Woche, weiß ich nicht, 2 Liter Flüssigkeit gekriegt hat, dann wird es halt auch spannend, ne? Irgendwie. Aber das jetzt explizit auf Corona zu schieben, das würde ich tatsächlich nicht machen. Also die Problematiken haben wir tatsächlich vor allen Dingen in den Altenheimen doch sehr, sehr, sehr viel. Sehr, sehr, sehr viel. Und das ist einfach, also ich hoffe, dass meine Kinder mich irgendwann, wenn ich alt bin, nicht in eine Altlastenablagerungsstätte abbunkern. Außer es passiert im Gesundheitswesen wirklich ganz massiv was und verändert sich ganz massiv was tatsächlich, dass auch das liegt aber auch in den Altenheimen jetzt nicht explizit an der Arbeitsweise des Personals, sondern einfach, guck mal, wenn du eine Nachtschwester hast, die irgendwie 2 Stationen hat mit, weiß ich nicht, 60 Bewohnern und alleine ist, ja, was willst du denn da machen? Ne, das ist ja, das kannst du ja gar nicht schaffen. Das ist ja.
Absolut. Absolut, ja. Da ist eine Frage im Chat. Ich glaube, die wurde jetzt schon 2 oder 3 Mal gestellt auch. Die Frage ist, ob du mal Stellung dazu beziehen kannst, wie deine Kollegen oder auch dein Chef so denkt. Beziehungsweise, ich meine, ne, wie war es so in den letzten 2 Jahren? Also bist du da alleine mit deiner Meinung?
Ich habe mich eine ganze Zeit lang sehr, sehr alleine gefühlt, ja. Tatsächlich. Allerdings, der ein oder andere Kollege, es kommt halt immer auch drauf an, mit wem man fährt, ne? Also wenn ich jetzt einen Kollegen habe, mit dem ich privat auch was gemacht habe, irgendwie, was weiß ich, mit den Kindern, wenn ich dann Papa-Wochenende hatte oder wie auch immer, was weiß ich, da was unternommen haben mit den Kids oder was weiß ich, da redet man halt schon anders irgendwie mit einem, wie mit einem Kollegen, mit dem man halt einfach nur ganz selten fährt und den man halt auch privat einfach nicht kennt, ne? Das ist dann schon irgendwie, ja, da laufen die Meinungen teilweise auch auseinander. Aber hey, ich gehe seit 2 Jahren für freie Meinungsentfaltung auf die Straße. Also das wäre ja fatal, wenn ich anfange, irgendwie jemandem anderen meine Meinung aufdrücken zu wollen und seine nicht akzeptieren. Ne? Das ist ja, kann man nicht machen.
Ja, die Frage, die ich mir halt stelle, ist, wie kann es, die Frage, die stelle ich mir immer, wenn ich mit Leuten rede, die Sachen kritisch sehen und dann erzählen, dass die Kollegen oder das im Kollegium, ja, dass da die Wahrnehmung auch anders ist. Wie kann das sein, dass die halt so krass mal anders ist? Weißt? Das ist für mich so unerklärlich, so, ja. Ist das tatsächlich nur ein mediales Problem, welche Medien man konsumiert? So, das ist so ein bisschen mein Eindruck mittlerweile, ja.
Einmal das und einmal, wie du halt einfach auch 100% Dienstanweisungen umsetzt. Dienstanweisungen sollte man immer umsetzen, das ist klar, weil sonst wäre es keine Dienstanweisung. Aber man kommt auch nicht nur ans Ziel, wenn man das geradeaus komplett strikt nach Paragraphen abarbeitet, so, sondern man kommt auch, wenn man Auswege nimmt, kommt man auch ans Ziel tatsächlich. So, dass alle Menschen letzten Endes glücklich sind.
Das hast du schön gesagt. Du hast vorhin was erzählt. Ich weiß nicht, hast du noch Fragen zu Corona? Ansonsten würde ich tatsächlich mal rüber switchen zu was anderem.
Klar.
Wir haben nämlich schon, also wir sind schon fast 1 Stunde dran, habe ich gerade gesehen. Die Zeit vergeht wie im Flug. Du hast vorhin erzählt, letztes Wochenende warst du nicht in Düsseldorf demonstrieren, das sei dir verziehen. Du hast,
Das ist nett, danke.
ja,
Sie schimpft.
du hast was anderes gemacht. Du warst im Ahrtal. Wie sieht's denn da aus?
Willst du eine ehrliche oder eine höfliche Antwort haben?
Die ehrliche.
Also ich bin vor ein paar Tagen, also als das Hochwasser damals gekommen ist, das Hochwasser kam mittwochs, ich bin freitags nach Kreuzweingarten in den Kreis Euskirchen gefahren und habe damit geholfen und bin vor ein paar Tagen, letzte Woche Donnerstag, glaube ich, ja, letzte Woche Donnerstag bin ich wieder runtergefahren und habe so den ganzen Pumpenkram und alles drum und dran, was man da so hingestellt hat, irgendwie habe ich abgeholt. und da dann auch wieder sehr, sehr viele Gespräche geführt. Ich war sehr, sehr lange da tatsächlich, war, glaube ich, morgens um 11 da oder was und bin dann irgendwie abends um, weiß ich nicht, ich glaube halb 12 oder 11, halb 12 zu Hause gewesen erst wieder. Und da hat man natürlich auch sehr, sehr viele Gespräche geführt mit Fremden, die zu Freunden wurden. Das ist der Wahnsinn. Und es ist immer noch so, und das ist jetzt 7 Monate her, dass Leute immer noch nicht in ihre Häuser zurück können, irgendwie mit einem Wohnwagen, wo ein Vorzelt dran ist, irgendwie in ihrem Vorgarten, vor ihrem Haus leben. Im Ansatz noch keine Heizung oder wie auch immer wieder in die Häuser montiert werden konnten, weil die Gewerke einfach nicht nachkommen. Und jetzt ist das Brennholz, wird halt auch ein bisschen mau, weil du kannst ja nicht einfach in den Wald gehen, kannst da einen Baum abhacken, kannst den verbrennen. Das Holz muss ja gelagert sein, 1 bis 2 Jahre. Und dann haben wir uns Gedanken gemacht tatsächlich, was können wir tun, was können wir machen. Und die Ela aus München-Gladbach hat dann angefangen zu telefonieren und alles drum und dran, hat dann Holzhändler organisiert und hat dann mal eben irgendwie, ich glaube, wir haben knapp 30 Kubikmeter Holz irgendwie zusammengekriegt bis jetzt. Wir haben letzte Woche Samstag, haben wir mit dem Sprinter vom Arthur Helios, Dankeschön für das Auto, der fährt am Freitag mit uns dann auch wahrscheinlich mit einem 7,5-Tonner irgendwie Freitag und kommenden Samstag noch 25, 26 Kubikmeter Holz darunter. Und haben das dann in die Karre eingeladen und haben dann da runtergefahren, verschiedene Stationen abgefahren, haben den Leuten Brennholz geliefert. Und dann da natürlich auch neue Leute wieder kennengelernt, im Ahrtal zum Beispiel. Also es sieht immer noch sehr, also wenn man jetzt wirklich an den Talbereichen vorbeifährt, ne, also wenn man sich vorstellt, dass da ein Fluss ist, der normalerweise 30 Zentimeter Wasserstand hat, auf 9,80 Meter anschwillt, dann weiß man, was da für Kräfte wirken und dann weiß man, wie die Umgebung da halt auch dann immer noch aussieht teilweise. Und ich habe in so glückliche Gesichter geguckt, tatsächlich nur, weil wir Brennholz gebracht haben. Es ist ja, und das kann nicht abreißen. Und das ist einfach, ich habe eine Telegram-Gruppe gegründet, die nennt sich Wir haben euch nicht vergessen. Ich glaube, der Link müsste auch eingeblendet sein, glaube ich, oder so, hat man mir gesagt. Genau, oder der ist im Chat, genau.
Der steht im Chat, genau.
Genau, da kann man gerne reinkommen in die Gruppe, da wird kommuniziert, wann wird die, wo irgendwas gemacht, was wird benötigt. Es ist auch so, ist jetzt nicht nur, dass Leute gesucht werden, zum Beispiel, die helfen, den LKW vollzuknallen, ja, also Ladehelfer. Ja, sondern es wird natürlich auch geguckt, so, der LKW braucht natürlich auch Diesel, ne? Das ist, müssen wir auch finanziell, muss da geguckt werden, irgendwie, wie läuft das. Aber ich mache das tatsächlich alles 100% transparent, auch mit dieser Gruppe, dass ich dann noch reinschreibe, so, guck mal hier, Fotos mache, wie auch immer, das haben wir gemacht, so haben wir gemacht, wie auch immer. Damit man halt auch sieht, der packt sich das nicht ein, das Geld, sondern der macht damit, der arbeitet damit letzten Endes und verwendet das für den Diesel, für den LKW oder wie auch immer. Ja.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, also ist es so, dass dort auf jeden Fall nach wie vor immer noch Hilfe gebraucht wird, dass jeder, der irgendwie helfen möchte, egal ob er jetzt wirklich mit anpackt oder ne, einfach nur sich vielleicht irgendwie beteiligt an den Unkosten, jeder dort willkommen ist in dieser Gruppe. Und du hast sie genannt, wir haben euch nicht vergessen. Warum hast du diesen Namen gewählt?
Weil medial ist dieser Bereich, der Ahrtal und der Kreis Euskirchen und alles drum und dran, der ist medial vergessen worden. Es wird null mehr darüber berichtet. Null. Absolut null. Und das finde ich sehr, 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 sehr traurig. Und deswegen habe ich die Gruppe genannt, wir haben euch nicht vergessen. Und genau. Und da kann jeder reinkommen. Was ich allerdings sage, was nicht angeraten ist, einfach runterfahren. Ja, also nicht einfach runterfahren tatsächlich, sondern das läuft jetzt im Moment alles über Koordinationsstellen. Ich habe einen sehr, sehr guten Kontakt zum Stadtrat von Kreuz Weingarten, zum Markus Töppler und zum Dirk. Da läuft die Kommunikation sehr, sehr gut und auch fast täglich immer noch. Und ich habe den ein oder anderen Ansprechpartner auch aus der Spendenverteilstelle im Ahrtal etc., die dann abgestuft dann letzten Endes an die Ansprechpartner dann weitergeleitet haben, die dann für die einzelnen Ortschaften wie Schuld oder Schleiden oder Loch oder wie auch immer zuständig sind. Und mit den Leuten aus den einzelnen Bereichen stehe ich dann auch in Kontakt und kommuniziere das mit denen, wann wir wie wo kommen, was wir bringen, was wir tun, was wir machen, wie auch immer. Was ich sagen kann, Handwerker. Handwerker werden gesucht wie noch und nöcher und vor allen Dingen Gaswasserinstallateure. Gaswasserinstallateure, das ist, das kann jetzt nicht nochmal irgendwie, das wird jetzt wahrscheinlich nochmal knackig. Ich meine, wir kennen das, März, April kriegen wir nochmal wahrscheinlich Frost, wenn nicht sogar Schnee. Und dann will ich für mich definitiv irgendwie wissen, dass die Leute da unten safe sind.
Also zwei Sachen. Zum einen, also ich hatte damals bei der Berichterstattung eher so den Eindruck, dass dieses Unglück irgendwie parteipolitisch genutzt wurde von der Politik, ne, um sich da, da auch schön zu präsentieren. Aber die Hilfe ja eher mau war. Ich weiß es nicht, wie die staatliche Hilfe damals war, aber so wie ich es mitbekommen habe, war die nicht überwältigend. Ja, die andere Frage habe ich jetzt vergessen.
Ja, die staatliche, das dauert halt auch einfach immer, bis dieser, bis die Dose aufgemacht wird. Ne? Also ich meine, der Landrat hat ja lange gebraucht, um wirklich um die Katastrophenalarmdose aufzumachen. Ne? Also wenn die Dose dann geöffnet wird, dann rollt der Apparat. Dann rollt der Apparat, aber dann gibt es auch wieder Schwierigkeiten. Ne? Also du fährst dann, du sammelst dann, fährst dann geschlossen in der Kolonne ins Einsatzgebiet, hast dann erstmal deinen zugeteilten Bereitstellungsraum und stehst dann im Bereitstellungsraum und wartest, ob du eingesetzt wirst oder ob du nicht eingesetzt wirst. Mhm. Ja, ich bin 2013 im Jahrhunderthochwasser in Magdeburg gewesen, mit dem Roten Kreuz. Wir haben die ganze Zeit überwiegend eigentlich nur im Bereitstellungsraum gestanden und sind überhaupt gar keinen Einsatzbefehl gekriegt teilweise. Ja, sollte anders laufen tatsächlich, aber es hat einfach ewig lange gedauert, bis der Landrat überhaupt die Dose aufgemacht hat. Versagen der Politik. und aber allerdings muss ich sagen, das, was der Markus Wipperfürther auf die Beine gestellt hat, der hat ja die Landwirte aus ganz Deutschland zusammengezogen, alles drum und dran. Die sind ja teilweise mit einem Treckerkonvoi irgendwie, weiß ich nicht, 16 Stunden irgendwie aus Norddeutschland hier runtergefahren und sind dann direkt an die Arbeit gegangen. Die haben dann nicht erst Pause gemacht, alles drum und dran. Also da ziehe ich absolut meinen Hut vor, was der Markus Wipperfürther auf die Beine gestellt hat. Ist richtig, richtig, richtig gut. Da haben die Medien auch erstmal probiert, irgendwie den irgendwie ein bisschen auseinanderzureißen. Aber das hat er dann, glaube ich, auch schon ganz gut im Keimdreck wieder erstickt gekriegt. Und
wie wollten die denn auseinandernehmen?
Also ich glaube, das, was ich noch so in Erinnerung habe, irgendwie war, dass er da irgendwie selbstdarstellungstechnisch da irgendwie, weiß ich nicht, wer er denn ist, dass er sich da jetzt einmischt, irgendwie, keine Ahnung. Und der hat letzten Endes zum Führungsstab gehört. Also der hat mit Katastrophenschutz und Bundeswehr Hand in Hand gearbeitet. Als Landwirt. Und da unten sind immer noch unfassbar viele Landwirte, die da unten immer noch Berge zusammenschieben und alles. Also ich habe der Steffi ja die Fotos geschickt, die wir gemacht haben vom letzten Samstag. Ich wäre auch tatsächlich schon wieder unten irgendwie und hätte jetzt die Woche schon wieder irgendwas gemacht. Aber mich hat es einfach auch komplett zertreten irgendwie. Ich habe hier 3 Tage mit über 40 Fieber gelegen irgendwie von Sonntagnacht an und bin jetzt auch gerade erst wieder auf dem Weg zurück ins Leben zu klettern. Und aber Freitag geht's dann halt einfach echt weiter. Wir sind da schon wieder ganz viel am Telefonieren, am Planen, alles drum und dran. Wann wir wo welche Route fahren, zu welchem Holzhändler wir fahren, wie wir einladen, wie wir das machen, wo wir hinfahren, wo wir ausladen, alles drum und dran. Das wird auf jeden Fall wieder ein sehr, sehr spannendes und auch sehr, sehr emotional geladenes Wochenende werden. Also was man da teilweise für Geschichten erzählt kriegt, das ist unfassbar. Das kann man sich nicht vorstellen und ich weiß auch gar nicht, ob man sich das überhaupt vorstellen möchte. Was die Leute da, was die Menschen da unten erlebt haben, tatsächlich.
Ja, ja. Okay, das heißt, wer möchte, wer mag, wer irgendwie helfen will, kann sich einfach über diese Gruppe auch melden und dann würdest du gegebenenfalls schauen, wo du noch Hilfe brauchst oder vermitteln. Ne?
Genau, genau.
Ich finde das super, dass du das machst. Wirklich, ich finde das wirklich super. Und habe gerade so gedacht, mein Gott, aber wenn du jetzt gerade krank bist, solltest du dich vielleicht ein bisschen schonen.
Das mache ich, das meinte ich. Ich liege ja hier auch gerade auf der Couch, deswegen hänge ich ja auch heute dann irgendwie in dem Stream einen Schluck Wasser in der Kurve. Aber es ist tatsächlich so, seit 1,5 Tagen ist das Fieber weg. Es ist noch so ein bisschen, aber ich denke mal so heute und morgen noch ein bisschen ruhen. Und dann kann das wieder losgehen. Ich meine, ich habe sonst nichts zu tun. Ne? Ich arbeite nicht mehr. Das ist so familientechnisch gesehen, ich lebe alleine mit meinem Kater irgendwie, keine Ahnung. Wundert mich, dass der noch nicht durchs Bild geklettert ist tatsächlich. Aber ansonsten, ich habe ja nichts zu tun. Gut, die Musik, die ich halt mache, ne, so, aber das stelle ich jetzt halt einfach mal zurück irgendwie, weil da unten sind Menschen, die brauchen einfach echt noch Hilfe. Wobei ich auch sagen muss, es gibt natürlich auch Leute da unten, das ist mir leider Gottes aufgefallen, die probieren sich jetzt natürlich dann noch irgendwie, die nicht direkt Betroffenen zum Beispiel, ja, die probieren natürlich jetzt da auch ihren Zacken von rauszunehmen. Deswegen sage ich halt auch einfach nicht einfach hinfahren, weil es gab halt auch schon ein, zwei Leute, die haben das auch bei mir tatsächlich schon probiert, irgendwie sich ihren Keller mit Holz jetzt schon für den nächsten Winter irgendwie voll zu knallen, obwohl die beim Hochwasser letzten Endes, ich sage jetzt mal, 10 Zentimeter Wasser im Keller stehen hatten. Und das ist nicht Sinn und Zweck der Übung. Und da achten wir einfach auch sehr explizit drauf, dass das halt nicht passiert, sondern dass halt wirklich nur die Betroffenen tatsächlich dann auch das kriegen, was sie brauchen. Und das dann halt aber trotzdem noch weiterhin gerecht verteilt wird irgendwie. Und die Leute, die halt einfach nicht betroffen gewesen sind, ja, c'est la vie. Das tut mir schrecklich leid für euch so, ihr seid aber nicht betroffen, dann fahrt bitte in den Baumarkt und holt euch da euer Brennholz.
Du hast gerade angesprochen, dass du Musik machst. Lass uns mal
ein bisschen
über Musik schnacken.
Was willst du denn wissen?
Ja, erzähl, was machst du denn für Musik?
Ich lerne seit letztem Jahr im Januar Fingerstyle-Akustikgitarre. Finde ich sehr, sehr interessant. Fortschritttechnisch, weiß ich nicht, bin ich, glaube ich, eher...
auf dem Niveau von Tommy Emanuel.
Ich bin froh, dass ich zwei, drei Sachen spielen kann, so ein bisschen irgendwie spielen kann irgendwie. Aber okay. Ja, ich vernachlässige das einfach im Moment, weil ich habe halt... ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe einfach die herbstgeilen Musiker kennengelernt in Dortmund, so wie den Chris, den Philipp, den Pete, den Phil, den Olaf und Flo und was weiß ich, so meine ganze Musiker-Crew da jetzt tatsächlich irgendwie. Okay. Ja, wir haben auch einen Proberaum, alles drum und dran. Und wir machen viel Hip-Hop, wir machen viel jazzigen Hip-Hop, melodischen jazzigen Hip-Hop. Und ja, ich habe dann halt einfach vor einem knappen Jahr dann auch angefangen, irgendwie Songs zu schreiben. Und Mal gucken, was draus wird. Ich bin gespannt.
Ja, du rappst dann auch?
Genau, ich rap und sing. Und genau, ich meine, die Steffi hat es ja schon mal irgendwie so freestyle-technisch so ein bisschen in Düsseldorf auf der Demo gesehen. Das war halt einfach auch nicht das, was in meinen Songs drin ist irgendwie. Meine Songs, die schreibe ich tatsächlich einfach komplett frei raus aus dem Herz.
Themen?
Und,
was für Themen?
Themen alles. Also,
Love, Hate and Tragedy.
Ja, also ich habe einen Song geschrieben, der nennt sich Kranke Gesellschaft. Da spreche ich halt einfach die Problematiken irgendwie an, die wir in unserer Gesellschaft haben, auch diese ganze Spaltungskram und Zweiklassengesellschaft. Ich habe ein Lied geschrieben, das nennt sich Spuren im Sand. Das ist sehr, sehr, ja, partnerschaftstechnisch, tralala, wie auch immer, ne? Also ich meine, auch bei mir wird es irgendwann bestimmt mal wieder einen Partner meiner Seite oder eine Partnerin an meiner Seite geben, irgendwie. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Und hoffe ich zumindest irgendwie. Das waren jetzt 2,5 Jahre auch nicht so cool. Aber das muss halt dann einfach auch echt auf dem gleichen Level und auf der gleichen Wellenlänge letzten Endes sein. Ich habe ein Lied für meine Kids geschrieben, das nennt sich Kleine Löwen. Und ja, weil der Papa halt einfach auch recht ein Löwe ist. Ne? Das ist so, ich lasse mich nicht kaputt machen. Nehmt mir meinen Job, nehmt mir meine Kinder, was das Gericht in Kassel gerade probiert mit meiner Tochter tatsächlich so, und ich bleib trotzdem stehen. Weil ich das mit dem Tester einfach bemängelt habe irgendwie. Ich wollte halt, dass die Tests vernünftig laufen. Und 8-jährige Kinder halt, wenn der Hersteller halt schreibt, da ist eine hochgiftige Flüssigkeit drin irgendwie, dann habe ich da einfach ein Problem mit. Und dann möchte ich, dass da die dementsprechenden Sicherheitsvorgaben vom Hersteller eingehalten werden. Gut, darfst du nicht ansprechen, bist du direkt als Aluhuttragender Querleugner-Nazi abgestempelt irgendwie, kriegst dann für ein halbes Jahr deine medizinische Fürsorge entzogen vom Sorgerecht, kriegst 2.000 Euro Verfahrenskosten aufgedrückt und man wirft dir eine schwere Kindeswohlgefährdung vor. Ganz, 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 ganz spannend. Weiter will ich da gar nicht ausschweifen, weil es immer noch im Laufen ist. Immer noch ein laufendes Verfahren ist. Aber letzten Endes, ja, es ist Ehe auch massiv kaputt gegangen, familientechnisch sehr, sehr viel kaputt gegangen, Freundeskreistechnisch, ich glaube, zu 98% ausgetauscht. wirklich ausgetauscht. Ich habe mittlerweile irgendwie nur noch sehr, sehr weise gewählte Menschen, die ich zu meinem Freundeskreis zähle, die sehr, sehr bewusst sind und sehr, sehr liebevoll sind tatsächlich auch. Wie halt meine Freunde, die ich gerade zum Beispiel schon aufgezählt habe, halt, ne? Oder halt auch meine Leute aus Düsseldorf. Ja, das ist auch ganz, ganz, ganz viele, viele herzliche Menschen und liebevolle Menschen, alles drum und dran, ja. Und wir wissen alle, was wir aufbauen wollen. Und dass so dieses gegenseitige Rumgehäde und alles drum und dran, ja, Mann, das ist alte Welt. Das ist wirklich alte Welt. Das ist nicht mehr neue Welt. Und ich glaube, dass wir alle seit 2 Jahren einfach herbe daran arbeiten, die neue Welt aufzubauen. Nicht die neue Weltordnung aufzubauen, sondern die neue Welt aufzubauen. Und das wird eine spannende Reise. Es ist eine spannende Reise, auch was man für sich selber halt auch einfach merkt und mitmacht. Ne? Also jetzt mal ernsthaft, ich hätte nie gedacht, dass ich mich hier hinsetze und ich mache mir hier irgendwas mit Ingwer und Zitrone, damit ich wieder gesund werde und solche Sachen, ne? Um Gottes Willen. So, das war vor 2 Jahren, war ich noch, was weiß ich, da habe ich meine Jahreskarte bei Mc's und Burger King gehabt. Das ist mal ernsthaft, ja? Übertrieben gesehen. Aber man wird in vielen Bereichen halt einfach auch selbstreflektierender, ruhiger, entspannter und weitsichtiger tatsächlich auch, weil wir arbeiten hier an was, glaube ich, echt Großem und ich glaube tatsächlich, dass das nicht mehr lange dauert, bis wir dann auch dann neue Welt erleben dürfen, wo dann keine scheiß Bomben mehr fallen oder die Leute sich gegenseitig in der Stadt mit dem Messer abmetzeln und so ein Quatsch alles irgendwie. Das bringt alles nichts. Wir müssen in die Liebe kommen und das ist Fakt.
Markus, jetzt hast du die Frage schon beantwortet, bevor wir sie gestellt haben, weil wir fragen immer jeden Gast, was ist das Positive, was du mitnimmst aus der Krise?
Die ganzen Menschen, die ich kennengelernt habe, sei es jetzt meine Freunde von den Corona-Rebellen aus Düsseldorf, die keine Hooligan-Gruppierung oder keine Nazi-Gruppierung oder irgendwas ist, sondern einfach unfassbar liebevolle, tolle Menschen sind. Wenn man
hättest du unterstellt, oder was?
Ja, natürlich, klar. Ist ja, wir sind ja alles irgendwie. Die Medien haben ja auch gesagt, die Corona-Rebellen Düsseldorf sind so die härteste Gruppierung der Szene im Widerstand. Also, okay. Dann erzählt das halt einfach so. Ich kenne die Leute persönlich und das auch schon seit Anfang 2020 und habe mit den Leuten viel durchgemacht, viel erlebt. Absolut geile Menschen und meine Leute aus Dortmund halt, meine Leute, mit denen ich Musik mache zusammen. Oder mein bester Freund, der Philipp, oder sein Sohn zum Beispiel, ja, die haben mich letztes Jahr das erste Mal auf ein Snowboard gestellt. Also ich glaube, ich habe mich fürs erste Mal auch gar nicht so dumm angestellt. Das war schon herbe gut. Oder der Chris zum Beispiel, ist auch einer meiner besten Freunde tatsächlich, ja. Die Menschen möchte ich nicht mehr missen, tatsächlich. Aber auch den Wandel, den man selber halt einfach durchmacht. Dass man nicht mehr so. Der Mensch ist sehr, sehr emotions- und ego-gesteuert, finde ich. Mittlerweile sage ich das noch so, weil es mir mittlerweile halt einfach, weil man halt auch selber in einem Wandel drin ist, letzten Endes. Wenn man dann das hinkriegt, irgendwie ist ein schwerer Prozess. Ich habe da auch lange für gebraucht, tatsächlich dann irgendwie auch in die Selbstreflexion zu gehen, in verschiedenen Situationen irgendwie. Aber wenn man das einmal drin hat, irgendwie, dann. Das kann nur gut werden, das kann nur gut werden, das kann nur liebevoll werden tatsächlich. Und ich glaube, es ist das, was in den Menschen halt einfach auch von Urzeiten an irgendwie auch in uns verankert ist. Liebe. Liebe und nicht emotionales Handeln oder ego-geschultes Handeln tatsächlich. Sondern kommt mal in die Liebe. Ist geil. In der Liebe ist geil.
Das ist ein gutes Schlusswort.
Ja. Das stimmt. Markus, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst.
Ich bedanke mich bei euch. Ich bedanke mich bei euch.
Markus, ich danke dir auch. Wir bleiben in Kontakt.
Sehr, sehr gerne.
Ich brauche vielleicht tatsächlich mal so, mach gerade so eine Protestsong-EP, ja, mit 2 anderen Jungs. Und da wäre es vielleicht geil, auch mal einen Rap mit einzubauen.
Ja, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Die Steffi hat meine Nummer, die kann die dir gerne weitergeben.
Ja.
Alles gar kein Ding.
Möchte mal kurz sagen, ne? Ich stehe ja so null auf Rap, ne? Also wirklich so gar nicht, weil das war so, ist so, für mich ist so 90er, da habe ich sowas gehört, ne? Jetzt nicht mehr. Aber ich fand's echt ziemlich geil, was du da gemacht hast in Düsseldorf. Also mir hat es gut gefallen. Ich habe es ja auch auf Video. Und ich gestehe, dass ich mir das tatsächlich danach noch so 5, 6 Mal wirklich einfach angehört habe. Ich habe es einfach so laufen lassen, weil ich das so geil fand. Das hat mir richtig gut gefallen.
Ja, dann warte mal, bis die CD draußen ist.
Nein, ich glaube, das war, weil es einfach live war und das war voll authentisch. Und ich fand es einfach, also das kannst du auf jeden Fall. Und du kannst auf jeden Fall auch gut so Stimmung machen. Das ist
da gibt's tatsächlich auch schon einen Telegram-Kanal. Also ich als Künstlername heiße ich Medic. Medic geschrieben mit 3 i. Da gibt es einen Kanal auf Telegram auch tatsächlich irgendwie. Der kann von mir aus auch schon gerne irgendwie geflutet werden, weil es geht langsam los.
Dann schick mir den doch mal.
Ja, schick mir auch mal. Oder Steffi, du schickst mir. Sie mich interessiert.
Ja, ich stelle es weiter. Total.
Kriegen wir hin.
Okay.
Markus, danke dir.
In diesem Sinne, passt alles schön auf euch auf. Lasst euch gut gehen. Lasst euch nicht impfen. Alles wird gut.
Ciao.
Ciao.
Ja, cool. Der Markus, cool. Ja. Also ich fand wirklich, also ich stehe da normal nicht drauf, aber das war schon echt ziemlich geil. Freestyle.
Freestyle ist natürlich die Hochkunst, ja.
Das muss natürlich. Ich habe da echt auch größten Respekt vor, ne? Ich meine, ich spreche ins Mikrofon und das ist für mich schon so, wo ich denke, aber ich spreche ja nur, aber wenn man dann tatsächlich auch noch nicht mal, also ich frage mich immer, wie das funktioniert. Den Text weiß man ja vorher nicht bei Freestyle. Mhm. Der kommt ja einfach, ne?
Ja, das muss ich üben. Das kann ich ja nicht einfach so. Also ich gehe davon aus, dass man das sehr viel üben muss. Also ich kann es nicht. Auch. Ich kann es leider nicht.
Ja. Ja gut, du machst doch kein Rap, ne? Also du... Nee. Kannst du mal was spielen in der Sendung, Thorsten, irgendwann mal?
Ja klar, auf jeden Fall. Mach ich.
Vielleicht beim nächsten Mal, wenn wir mal keinen Gast haben oder wenn der Gast, weiß ich nicht, Stromausfall hat.
Wir machen das, wenn unsere EP fertig ist, dann tun wir die hier vorstellen. Mal zumindest mal so 10 Minuten und 2, 3 Songs oder so. Das fände ich cool.
Ja. Wir laden auch den Markus dann nochmal ein, wenn das bei ihm da irgendwie fertig ist, würde ich sagen.
Ja.
Ja, wir sind so langsam auch am Ende. Heute Abend bei Ralf Ludwig ist der Rechtsanwalt Alexander Christ zu Gast. Es wird auch dort um die einrichtungsbezogene Impfpflicht gehen. Das noch kurz als Sendetipp. Ihr könnt einfach dranbleiben. Und ja, wir würden euch jetzt noch einmal kurz die Demo-Einladung, den Demo-Aufruf vorspielen. Und dann sind wir auch durch für heute, oder?
Ja, genau. Und deshalb sag mal herzlichen Dank, dass ihr wieder zugeschaut oder zugehört habt. Und wir sehen uns dann nächste Woche. Bleibt aufrecht, Leute.
Bleibt aufrecht, ja. Und motiviert, auf die Straße zu gehen.
So, und jetzt ist...
Liebe Kollegen aus dem Gesundheitswesen, jeden Samstag auf der Demonstration laufen wir als eigener Gesundheitsblock vorne weg. Ihr seid sehr herzlich eingeladen, mit uns zu laufen, egal in welchem Bereich ihr arbeitet, ob ihr Pflegekraft seid, Arzt, Psychotherapeut, Arzthelferin, Verwaltungskraft, Reinigungskraft, an der Pforte sitzt, völlig egal. Wenn ihr nicht einverstanden seid mit der aktuellen Politik und wenn ihr nicht einverstanden seid damit, dass ihr ab dem 16.03. nicht mehr systemrelevant seid, weil ihr nicht geimpft seid, dann bitte, kommt mit uns auf die Straße, macht es deutlich. Ebenso eingeladen sind selbstverständlich die geimpften Kollegen. Auch ihr seid teilweise auf der Straße mit uns und zeigt, dass ihr nicht einverstanden seid, weil die Entscheidung, sich impfen zu lassen, immer eine freiwillige sein muss. Macht kenntlich, dass ihr zum Gesundheitswesen gehört. Bastelt euch Schilder, zieht Kittel an, was auch immer euch einfällt. Hauptsache, ihr kommt, ihr zeigt Präsenz auf der Straße und ihr zeigt deutlich nach außen, dass ihr nicht einverstanden seid.
Hallo, ich bin Dagmar und ich arbeite seit über 40 Jahren in der Altenpflege im Nachtdienst. Ich wehre mich entschieden dagegen, meine Selbstbestimmung und meine Freiheit aufzugeben, so wie es die Politik gerade möchte. Ebenso wünsche ich mir ein Gesundheitssystem, wo der Mensch wieder im Mittelpunkt steht. Die Medizin, die wir alle brauchen, ist Menschlichkeit und Mitgefühl. Nur gemeinsam bewältigen wir die Zeit und können für uns und unsere Kinder eine neue Zukunft entstehen lassen. Einen besseren Zeitpunkt als jetzt hatten wir noch nie in der Pflege, um uns eine Stimme zu geben. Deshalb, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen aus dem Gesundheitswesen, zeigt euer Gesicht, steht auf und gebt euch eine Stimme. Kommt mit uns auf die Demo. Wir freuen uns auf euch.
Kopf hoch, es ist noch nicht so weit. Dein Herz schlägt für eine Ewigkeit.